Sache werde ich dann gerne beginnen. Als Christen haben wir bestimmte Erwartungen an Gottes Handeln. Diese Erwartungen können gut begründet sein, wenn sie sich auf Gottes Zusagen berufen. Aber unsere Erwartungen werden oft enttäuscht. Was wir dann erleben, ist eine Realität, die überhaupt nicht zu dem Handeln passt, das wir von Gott erwarten. Wie gehen wir damit um? Was machen wir mit unseren Enttäuschungen? Vieles können wir in dieser Hinsicht lernen von einem Mann, der seine Enttäuschungen und seinen Weg aus der Enttäuschung heraus in Worte gefasst hat, die uns im Psalm 73 überliefert worden sind. Asaph heißt der Mann, der diesen Psalm gedichtet hat. Er war Sänger und Dichter, etwa zur Zeit des Königs David. Ein angesehener und begabter Mann in Israel. Wir würden heute sagen, er war ein hochgeehrter Lobpreisleiter. Dieser Asaph ist tief enttäuscht. Und er macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Mit drastischen Worten beklagt er die Zustände seiner Zeit und auch sein eigenes Leid, weil das alles überhaupt nicht mit den Erwartungen zusammenpasst, die er an Gott hat. In seinem Psalm finden wir aber auch Worte, die uns zeigen, was wir selbst bei solchen Enttäuschungen tun können und wie uns die Augen aufgehen, wenn wir erfahren, was Gott tut und getan hat. Das sind nun meine drei Punkte und Gedankengänge. Ein erster Gedankengang, unsere Enttäuschungen über Gottes Handeln. Ein zweiter, was wir bei unseren Enttäuschungen tun können. Und ein dritter Gedankengang, was Gott tut. Zunächst zu unseren Enttäuschungen. Dass Gott die Gottesfürchtigen belohnt und die Gottlosen bestraft, gehörte zur selbstverständlichen Weisheit Israels. Im dritten Kapitel des Buch der Sprüche lesen wir, was ein Mann seinem Sohn sagt. Bewahre Gottes Gebot, sagt der Vater zu seinem Sohn, bewahre Gottes Gebote in deinem Herzen. Das wird dir ein langes Leben schenken und gute Jahre und Wohlfahrt in Fülle. Sei gottesfürchtig, sagt er, dann wird es dir gut gehen. Achte die Gebote Gottes, denn darauf liegt Gottes Segen. Sind es nicht Erziehungsgrundsätze bis zum heutigen Tag? Die Frevler dagegen, die Gott verachten, werden den vollen Zorn Gottes zu spüren bekommen. So dachte man. Davon war man überzeugt. Und diese Überzeugung wurde auch von Generation zu Generation weitergegeben. Auch Asaph, der Verfasser des 73. Psalms, muss so gedacht haben. Aber was er erlebt, stimmt damit überhaupt nicht überein. Wir lesen in seinem Psalm, den Versen 3, 9 und 12. Ich sah, dass es den Frevlern so gut ging, denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen Schmuck. Sie reißen das Maul auf und lästern den Himmel. So sind sie alle, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum und haben immer Glück. Asaph verliert fast den Glauben, wenn er das mitbekommt. Vers 3, beinahe wäre ich irre geworden. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sehe, dass es ihnen so gut geht. Dieser Lobpreisleiter spricht also ganz offen aus, was ihn fast aus dem Tritt wirft, wodurch sein Glaube angefochten wird. Er versteckt seine Zweifel keineswegs hinter frommen Liedern. Diese Ehrlichkeit, so meine ich, können wir von Asaf lernen. Es hilft uns, wenn wir unsere Enttäuschung über Gottes Handeln nicht verdrängen, sondern offen aussprechen. Wie kann es sein, dass die Gottlosen triumphieren? Dass diejenigen immer reicher und mächtiger werden, die sich über jedes Gesetz und jede Moral hinwegsetzen? Wie kann Gott das zulassen? Wie kann er zulassen, dass ich selbst so viel Unglück erlebe, dass Freunde mich verlassen? Dass der Kollege mit seinem widerwärtigen Mobbing eher Karriere macht als ich, der ich mir ständig Mühe gebe, alle Regeln beachte und anständig mit den anderen umgehe? Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass bei mir eine Krankheit nach der anderen diagnostiziert wird? Das habe ich nicht verdient, Gott. Ich bin von dir enttäuscht. Wenn uns solche Gedanken bedrängen, kann es sehr gut sein, dass auch wir aus dem Tritt geraten und unser Vertrauen zu Gott ins Wanken gerät. Dazu sollten wir stehen und offen darüber sprechen. Auch Asaf findet sehr offene Worte für seinen Zweifel an Gott. Und das ist das Erste, was er tut. Klare Worte finden und nichts verschweigen. Aber er bleibt nicht dabei stehen. Er unternimmt weitere Schritte. Und das ist mein zweiter Gedanke, was wir bei unseren Enttäuschungen tun können. Was tut Asaf? Er hält sich nicht zu denen, auf die er eifersüchtig ist. Er übernimmt auch nicht ihre Sprache. Jeder Zynismus, der sich mit den Zuständen einfach abgibt, ist ihm fremd. Mit den Wölfenheulen hätte er als Verrat an seinen Glaubensgeschwistern empfunden. Ich lese Vers 15. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, nämlich die Frevler, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verraten. Vielmehr sucht Asaf ihre Nähe, der Kinder Gottes. Und er geht dorthin, wo sich die Kinder Gottes treffen, nämlich ins Heiligtum. Damit könnte der Tempel gemeint sein. Manche Übersetzungen sprechen auch im Plural von den Heiligtümern. Gott ist nicht an einem bestimmten Ort. Es gibt viele Orte, wo er angebetet werden kann und wo er sich zu erkennen gibt. Auch Asaf versucht also nicht, mit seiner Enttäuschung von Gott selbst fertig zu werden. Er muss einsehen, dass ihm das nicht gelingt. Vers 16. Ich sann nach, ob ich's begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Allein wird er also mit seinen Enttäuschungen und seinen Zweifeln nicht fertig. Aber als Zweifler, als Enttäuschter geht er ins Heiligtum und hält sich zu denen, die Gott anbeten. Er bekennt sich damit zum Geschlecht der Kinder Gottes, deiner Kinder, wie er jetzt in einer plötzlichen Änderung seiner Sprechweise sagt. Vorher hat er von Gott in der dritten Person gesprochen. Jetzt redet er ihn persönlich an, deine Kinder. Zu denen hält er sich, auch wenn er von Zweifeln geplagt ist und vielleicht nicht mehr mit ganzer Überzeugung den Lobpreis leiten kann. Was wir hier sehen, ist sehr hilfreich, mit seinen eigenen Zweifeln und Enttäuschungen die Gemeinschaft der Gläubigen suchen. Das ist es, was wir von Asaf lernen können. Vielleicht kann man dann nicht in den Lobpreis der anderen einstimmen. Sei es drum. Die Lieder gehen auch ins Unterbewusstsein ein. Sie verändern mich unmerklich. Gott redet auch durch den Lobpreis der anderen zu mir. Deshalb ist für uns der Gottesdienst mit seinen Liedern zum Lob Gottes so wichtig. Lieder gehen ein in unser Bewusstsein und in das Unterbewusstsein. Auch wenn wir selber nicht einstimmen können aus voller Kehle, der Lobpreis der anderen steckt uns an. Reißt uns heraus aus Zweifeln, aus Bitterkeit und Enttäuschungen. Und die Gemeinschaft von Menschen, die Gottes Nähe erfahren haben, die ihm vertrauen und ihn anbeten, kann mir die Augen öffnen. Die inneren Augen für meine eigene Situation und die Situation derer, die mich eifersüchtig machen. Das ist die Erfahrung von Asaph, Vers 16. Ich mühte mich ab, alles zu verstehen, aber es schien mir ganz unmöglich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Mit ihnen, den Gottlosen, die strotzen vor Gesundheit und Reichtum. Ich erkannte, wie es mit ihnen ausgeht. Asaph blickt also hinter die Fassade der Reichen und Mächtigen, die Gott verachten. Sie haben keine Zukunft, die über den Tod hinausgeht, und im Tod sind sie arme Schlucker, die nichts mehr haben, was sie trösten könnte. Wenn man das sieht, dann verliert man seine Eifersucht auf sie und man erkennt, wie brüchig ihr Wohlstand ist. Vor einigen Jahren ist die Geschichte von einigen jungen Leuten bekannt geworden, die zu den erfolgreichen Stars der IT-Branche gehörten. Sie genossen das Leben, glänzten auf jeder Party, schmissen mit Geld nur so um sich. Mit ihrem Privatflugzeug flogen sie zurück von einem Wochenende auf Sylt. Ihr Flugzeug stürzte ab. Alle verloren ihr Leben. Man untersuchte die Ursache dieses Unglücks und fand heraus, dass der Pilot offenbar während des Flugs in den Kopf geschossen wurde. Das konnte nur ein anderer Insasse dieses Flugzeugs getan haben. Jetzt interessierte man sich genauer für die Insassen dieses Flugzeugs. Und man fand Folgendes heraus. Einer von diesen Leuten stand kurz vor der geschäftlichen Ruin. Er hasste seine Ex-Freundin, die mit ihrem neuen Geliebten ebenfalls im Flugzeug saß. Ein anderes Paar in dieser Reisegesellschaft war heillos zerstritten. Hinter der Fassade von erfolgreichen Jungunternehmern wurde die Realität von verzweifelten, zerstrittenen, hasserfüllten Menschen sichtbar, von denen offenbar einer nicht nur sich, sondern allen anderen das Leben nehmen wollte. Wie werden sie so plötzlich zunichte, schreibt Asaph. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Auch Asaph erkennt, was hinter der glänzenden Fassade der Frevler steht. Ich erkannte, heißt das, wie es mit ihnen ausgeht. Nicht nur die Trostlosigkeit am Lebensende wird sichtbar, sondern auch schon die Verlogenheit in der Zeit davor. Doch geradezu triumphierend klingen jetzt die Worte von Asaph. Ich aber bleibe stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. In der Luther-Übersetzung heißt es so schön, dennoch bleibe ich aber stets an dir. Ich bleibe stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Im Heiligtum, dort wo sich die Kinder Gottes treffen, erkennt Asaph, was Gott tut, wenn er mit allen seinen Enttäuschungen seine Nähe sucht. Mein Gott, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Was wir tun können, wenn wir enttäuscht sind, das war mein zweiter Punkt. Die Nähe der Kinder Gottes suchen, nicht reden, wie die Frevler reden, Orte suchen, an denen Gott angebetet wird. Was Gott tut, das ist mein dritter Punkt. Was kann mir schon passieren, wenn ich geborgen bin in Gottes Hand? Er leitet mich nach seinem Rat. Er bewahrt mich vor Irrwegen, vor dem Irrweg der Selbstgefälligkeit, der Maßlosigkeit, der Lüge und des Betrugs. Auch vor dem Irrtum des Selbstmitleids, der Selbstverachtung. Und damit komme ich zu dem, was Judith letztes Mal gesagt hat zum Psalm 139. Jeder von uns ist wunderbar gemacht. Auch daran könnte man mal zweifeln. Aber Gott bewahrt mich auch vor diesem Irrtum, vor diesem Zweifel. Er bekennt sich zu mir. Und weil er sich zu mir bekennt, deswegen hat mein Leben ein bleibendes Ziel. Am Ende meiner Tage werde ich nicht in einem Nichts versinken, sondern bei ihm ankommen, der mich mit Ehren annimmt. Und das ist viel mehr, als mir aller Reichtum der Welt bieten kann. Und deshalb bleibe ich stets an dir. Denn wenn ich nur dich habe, so heißt es in Vers 26, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das Glück der anderen ist nichts im Vergleich zu der Gewissheit, dass Gott an meiner Seite ist. Diese Gewissheit kann mir nichts und niemand nehmen. Auch nicht die Hinfälligkeit meines Leibes, das Verschmachten meines Leibes. Es kann natürlich immer noch so sein, dass die Gottlosen triumphieren. Aber das wirft Asaf nicht mehr aus der Bahn. Er überlässt das Gott, wie er mit den Frevlern umgeht. Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken, davon ist er überzeugt. Aber aus der Sicht des Neuen Testaments können wir ergänzen, in Jesus wendet sich Gott auch den Gottesverächtern zu. Er kommt ihnen entgegen und ebnet ihnen den Weg zur Umkehr. Weil Gott in Jesus diese Welt geheilt hat, ist auch die globale menschliche Selbstüberschätzung mit allen ihren entsetzlichen Folgen nicht das Ende aller Tage. Davon hat auch der Psalmdichter eine Ahnung. Das Neue Testament sagt es genauer. Von enttäuschten Erwartungen habe ich am Anfang gesprochen. Was wir von Gott erwarten, wird oft enttäuscht. Von Asaf lernen wir, dass wir das offen aussprechen können. Das war mein erster Gedankengang. Wir lernen aber auch, dass wir dabei nicht stehen bleiben müssen. Wenn wir uns zur Gemeinschaft der Glaubenden halten, verblassen unsere Enttäuschungen. Das war mein Punkt 2. Und wir sehen dann auch, was Gott für uns tut und getan hat. Mein dritter Gedankengang. Gott bekennt sich zu uns. Bei ihm sind wir geborgen. Und das ist viel mehr, als uns Menschen bieten können. Es ist ein Grund zur Freude, einer Freude, die alle Menschen